ganz besonders auch unseren heutigen Gast David Vann, der sehr weit hergereist ist und wo ich mich sehr freue natürlich, dass er gleich zugesagt hat, als ich ihm geschrieben habe. Auch hier hat der Verlag gemeint, nö, der liest nicht, der ist in Neuseeland. Und ich habe ihm geschrieben und eine halbe Stunde später kam auf jeden Fall, kommt er zu Sprachsalz. Begegnet man David Vann zum ersten Mal live, ist da sofort der Gedanke, was für ein munteres Kerlchen. Der zweite, was für ein krasser Gegensatz zu seinen Büchern. Die sind in höchstem Grade verstörend. Ganz gleich, ob es sich dabei um im Schutz der Nacht weinende Väter in einsamen alaskischen Hütten, um sich schießende Kinder oder ein zerrüttetes Mutter-Sohn-Verhältnis handelt. Dabei steht die jeweilige Landschaft immer im Bezug zur Handlung. Vanns Landschaften sind Seelenlandschaften. Dürr, eiskalt, Mordwald dunkel. Im letzten Buch ist es auch ein Aquarium und daraus wird er heute lesen. Two lost souls swimming in a fishbowl. Achten Sie doch mal drauf, wie Vann alles auf den Punkt bringt. Satzperlen an Satzperlen reiht und am Ende entsteht aber kein Geschmeide, das wir uns um den Hals hängen wollen, sondern Romane, die nicht durch ihre Seitenzahl, vielmehr durch ihre sprachliche Wucht überzeugen. Und ich freue mich, dass Ernst Gossner die deutsche Stimme ist und begrüßen Sie jetzt Ernst Gossner und David Vann und viel Freude.
Hello. Thank you for having me here at the festival. I'm really happy to be here and to have 6 nights, lots of time, and going for a nice hike tomorrow. And it's all been friendly and great hanging out at the bar. So thank you for having me here. Are you going to translate if I say stuff?
Soll ich das übersetzen oder? Das geht noch. Später dann.
Okay.
So
okay.
That's okay. But
okay. So you continue. I'll say just a couple things about the book, Aquarium, before we read from it.
I'll kick in.
Okay. This book is a really big departure from my other books, very different. It's the first one that my relatives are not afraid of. They can put it on the coffee table and people can see it, and there's no family story, no family shame that might be revealed. So they're all very happy about that. Also, the first positive men that I've written, so the one remaining man in my family, had a little sigh of relief.
Also es war ein großer Unterschied zu den vorhergehenden Werken dieses Aquariums. Es ist auch das erste Buch, das er zu Hause herumliegen lassen kann und die Familie ist nicht böse auf ihn, weil er so viele familiäre Geschichten in seinen Büchern ausgebreitet hat.
It's the first book I've written that's not a tragedy. It's still written like a Greek tragedy in that the two main characters, Caitlin, 13-year-old Caitlin, and or 12? It's been a while since I've read that. Is she 12?
12.
13.
12.
12. Okay, 12. Jeez. This is horrible. So, anyway, Caitlin and her mother, I think I remember them. I've written... let's see. I guess I've just written two books since this one, but yeah, that seems a while ago. So they love each other, but they are hurting each other anyway. They don't want to, but just because of who they are and what happened to them, because they're acting unconsciously and out of control, they're hurting each other. So I think Greek tragedies are about why we hurt the people we love.
Also es ist das Erste, das keine Tragödie ist und es geht um eine Mutter- und eine Tochterbeziehung, Mutter-Tochter-Beziehung. Mhm. Die beiden lieben sich, aber unbewusst verletzen sie sich auch ständig.
Yeah, I think Greek tragedy is about how families make us and break us. And that's certainly been my material in all of my books. But this is the first one where love and forgiveness can prevail in the end and the family comes back together. And just in time for Christmas. It's actually a Christmas story.
Also es ist eine griechische, eine oder angelehnt an griechische Tragödien, Geschichten, die uns eben zerbrechen oder uns auch ausmachen. Und aber das ist eben eine Geschichte, in der die Liebe gewinnt.
I say all of that because he's going to read the very darkest, worst section from the book tonight. I know. And it's going to make all of you want to run from the room and never read me again. So I must just want to plant in your mind, it's a Christmas story. And in the end, it's going to be okay.
Also das ist auch eine kleine Warnung, weil das, was ich in deutscher Sprache aus dem Buch oder unter anderem lesen werde, ist geht's zur Sache, aber es geht dann aber alles ganz lieb und brav aus.
And the sections I read won't be the same as what he reads. I'm going to read kind of light, nice sections where they're talking about the fish.
Also wir werden unterschiedliche Teile des Buches lesen und der David liest eher die ist mehr für die leichtere Kost zuständig.
And I should say also that this is my first book set in a city. All the previous ones have been out in rural environments, focused on the landscape, the natural landscape. But Caitlin sees Seattle as if it's underwater. It's a city that's been transferred back into a natural landscape. At night, it looks like a starfish, and the lights overhead are like deep sea anglers, the planes. Everything she sees as if it's underwater. So I actually did write about a natural landscape.
Also es ist das erste Buch, das in einer Stadt spielt, und Caitlin, die Tochter, sieht Seattle, das ist die Stadt, in der er spielt, als wäre es unter Wasser.
And I just have to say, I love the fish. When I was Caitlin's age, I had 7 aquariums all throughout the house. And I just spent a month in Komodo, Indonesia, doing my dive master license, swimming with sharks and manta rays every day. I just love them to pieces. So it's real love behind the book.
Und David liebt eben Fische und hatte selber, im selben Alter wie Caitlin war, 7 Aquarien und einen großen, starken Bezug zu Fischen.
Take it away.
Oh, one more thing.
Sure.
Sorry. I should just say that the book is about forgiveness, and it's because my mother and I didn't get along for decades, and we both really wanted to forgive each other and have each other back in our lives. And after writing the book, it did happen that we got back together, and we get along really well now. So that's the only family story in the background, but very oblique. But so positive. No need to run away.
Also in diesem Buch geht es um Vergebung, vor allem zwischen David und seiner Mutter. Und nach dem Erscheinen des Buches sind sie auch wieder zusammengekommen und mögen sich. Nach wie vor.
Great. And thanks and sorry.
Dieser Fisch war so hässlich, dass er überhaupt nicht wie ein Fisch wirkte. Ein Stein aus moosig überwuchertem, kaltem Fleisch, grün und weiß gesprenkelt. Ich hatte ihn erst gar nicht wahrgenommen, aber dann drückte ich mein Gesicht an die Scheibe und versuchte näher ranzukommen. In diesem unglaublichen Gestrüpp vergraben, dicke, abwärts geschwungene Lippen, Grimasse statt Mund, kleines, schwarzes Knopfauge, dicke Flosse mit dunklen Tupfen gebändert, sonst nichts, was auf einen Fisch schließen ließ.
Der ist aber hässlich.
Ein alter Mann plötzlich neben mir, seine Stimme eine unwillkommene Überraschung. Hier hatte mich noch nie jemand angesprochen. Dunkle Räume, feucht und warm, eine Zuflucht vor dem Schnee draußen. Kann sein, sagte ich.
Die Eier.
Die beschützt er alle. Und da sah ich die Eier. Ich hatte gedacht, der Fisch wäre teilweise hinter einer weißen Seeanemone versteckt. Ein Klumpen weicher, rundlicher, weißer Kugeln, aber jetzt sah ich, dass es gar keine Stängel gab, jede Kugel für sich, Eier, die irgendwie seitlich an diesem Fisch zusammenhingen.
Dreifleck Anglerfisch, sagte der Mann. Man weiß nicht, wieso das Männchen die Eier hütet, vielleicht um sie zu beschützen, vielleicht um andere Fische anzulocken.
Wo sind denn die drei Flecken? Der alte Mann gluckste.
Recht hast du. Mehr Flecken auf dem da als auf der Hand eines alten Mannes.
Ich guckte nicht hin. Ich wollte seine Hand nicht sehen. Er war sehr alt. Praktisch scheintot. Mindestens 70 oder so. Aber noch ganz aufrecht. Sein Atem, Altmänneratem. Ich legte meine Hände ums Gesicht an die Scheibe und rückte ein bisschen ab, als würde ich bloß einen besseren Winkel suchen. Wie alt bist du? 12. Du bist ein hübsches Mädchen. Wieso bist du nicht bei deinen Freunden oder deiner Mutter? Meine Mutter arbeitet. Ich warte hier auf sie. Sie holt mich ab um 4:30, 5, je nachdem, wie viel Verkehr ist. In dem Moment hob der Fisch eine Flosse etwas an, genau wie Zehen, die sich vom Felsen schälen, weiß und bleich an der Unterseite. Unsere Arme und Beine sind Flossen, sagte ich. Da, fast wie Zehen, die sich an den Felsen klammern. Wow, sagte der alte Mann. Wir haben uns so verändert, dass wir uns selbst nicht mehr wiedererkennen. Da sah ich ihn mir an, den alten Mann. Scheckige Haut, wie der Fisch, und Haare, die an einer Stelle so überhingen wie beim Fisch die obere Flosse über den Eiern. Der Mund eine Grimasse, Lippen abwärts geschwungen, kleine, in aufgedunsener Furchenhaut, vergrabene Augen, Tarnung, abgewandter Blick. Er hatte Angst. »Wieso sind Sie hier?«, fragte ich. »Ich will nur gucken. Ich habe nicht viel Zeit.« »Na, Sie könnten sich ja die Fische mit mir angucken. Danke.« Der Anglerfisch schwebte nicht über den Steinen. Er klammerte sich an sie. Er sah aus, als würde er jederzeit die Flucht ergreifen, aber er hatte sich bisher nur bewegt, um seine Zehen zu sortieren. »Ist bestimmt warm da drin«, sagte der Mann. »Tropisches Gewässer, Indonesien. Ein ganzes Leben lang von warmem Wasser umgeben. Als wenn man nie aus der Badewanne steigt.« »Genau.« Noch ein seltsamer Fisch schwebte weiter oben vorbei, wie leopardengemusterte Spitze mit langgezogenen Punkten, durchsichtige Flossen und keine Fischform. Bloß ein Klecks mit Umrissen. »Gestreifter Anglerfisch«, sagte der Mann. »Ein Verwandter. In seinem lateinischen Namen steckt die Antenne drin.« »Wo ist sein Mund? Das Auge? Irgendwas?« »Keine Ahnung. Wie kann man denn sowas überhaupt einen Fisch nennen?« »Das ist eine gute Frage. Wie alt sind Sie?« Der Mann grinste. »Das klingt, als würdest du in Frage stellen, wie man so etwas wie mich überhaupt einen Menschen nennen kann. Entschuldigung. Schon gut. Ich muss zugeben, das frage ich mich manchmal selbst. Wenn ich kaum gehen kann und alleine bin und nicht mehr zu erkennen, mein Gesicht überhaupt nicht mehr ist, wie früher alle Einzelteile sich verstecken, sodass ich selbst erstaunt bin, kann man es denn genauso nennen wie vorher? Ist es dann nicht etwas Neues? Und wenn es sonst keiner sieht, ist es überhaupt irgendetwas?« »Entschuldigung. Nein, das ist eine interessante Frage, über die wir gemeinsam nachdenken sollten. Das wäre mir eine Freude. Wir könnten darüber nachdenken, ob der da ein Fisch ist und ich ein Mensch bin. Also, ich muss los. Es ist fast 4:30. Meine Mutter kommt vielleicht schon. Wann bist du denn morgen hier?« »Schule geht bis 3:20, also ungefähr 3:15. Wo gehst du denn zur Schule?« »Gazert. Ist das nicht weit zu laufen?« »Schon. Bis dann.« Ich lief eilig durch die dunklen, von Licht gesäumten Gänge. Das ganze Aquarium wirkte, als wäre es unter Wasser. Ein U-Boot in ungeheurer Tiefe. Und dann kam ich in die Eingangshalle auf einmal eine andere Welt. Die hellen Wolken eines Sonnenuntergangs in Seattle, ein paar gelbe Flecken in grauen, nassen Straßen. Schnee, der sich in schwarzen und braunen Schlamm verwandelt hatte, darauf wartete, dass er zu Eis wurde. Meine Mutter noch nicht am Straßenrand. Ich zog meinen Mantel an und machte den Reißverschluss zu. Ich mochte das Gefühl, doppelt so groß zu werden. Ich setzte die Kapuze auf, Kunstfell. Ich war beinahe unsichtbar. Meine Mutter war selten um 4:30 da, aber da wartete ich immer auf sie. Aber ich hatte viel Zeit, mir die Eisenbahngleise auf der anderen Straßenseite anzusehen und die Autobahnüberführungen dahinter. Große, dunkle Betonplatten im Himmel, die Welt gebändert. Von hier kam man nach Norden und nach Süden und wir fuhren immer nach Süden. Die Straße hieß Alaskan Way, aber dahin fuhren wir nie. Laster und endlose Autos, Beton und Lärm und Kälte, ganz anders als die Welt der Fische. Sie hatten noch nie Wind gespürt. Sie hatten noch nie Kälte gespürt oder Schnee gesehen. Aber warten mussten sie auch. Sie warteten nur. Und was sahen sie in der Scheibe? Sahen sie uns oder sich selbst? Ein Haus aus Spiegeln? Ich würde später mal Ichthyologin werden. Ich würde in Australien leben oder Indonesien oder Belize oder am Roten Meer und fast den ganzen Tag in diesem warmen Wasser tauchen. Ein Fischbecken, das sich tausende von Meilen weit erstreckte. Im Aquarium kamen wir nicht zu ihnen.
Well, not as professional a reading now. I've actually never read this part of the book before, so we'll just see how it goes. It's again the same two characters in the aquarium. I found him at the darkest tank in a corner, alone, peering through what could have been a window to the stars, endless black and cold and only a few points of light. Hung in this void like a small constellation, the ghost pipefish, impossible. There's a little illustration of the ghost pipefish. You can see there's fish throughout the book. Cute, huh? Like a leaf giving birth to stars, I said, whispering, as if any sound might make the fish vanish. Yes, the old man whispered back, exactly that. I couldn't have said it better myself. Sometimes I can't believe you're only 12. You should become an ichthyologist. This is who you are. Body of small green leaves, veined, very thin, its fins painted in light cast from elsewhere, but from his eye out his long snout, an eruption of galaxies without foreign source, born in the fish itself, an opening in the small fabric of the world, a place to fall into endlessly. He's my favorite fish, I said, still whispering. I ask everyone what their favorite fish is, and I always hope they'll say the ghost pipefish. I actually just saw 4 varieties of ghost pipefish in Indonesia. I was very excited, including the velvet ghost pipefish, very rare. Anyway, purple. So, well, he's my favorite now because of what you said. The old man looked up at the signs above the tank. Randall Halameda ghost pipefish. A light flutter of fins, and the fish turned away, became nearly invisible, so thin, suspended in nothing. Some days I waited here and never saw him, only a black tank, nearly empty, a dark wall of rock and shadow, a few drab seaweeds along the bottom, camouflage he never used, as if he knew all was staged and no predator coming. This tank could seem like nothing, and then it could dazzle. Well, the old man said, you see that, and it's hard to care about the others. And I have to say, I'm surprised at how many fish here don't look like fish. A leaf giving birth to stars is exactly right, and you'd never see that on your plate. I don't eat fish, I said. No, no, I shouldn't either. I'll stop. I love them too much. Yes. What was your favorite fish until today? I come from Louisiana, long ago, and they have giant catfish there, fish you wouldn't believe, living down in the mud. They'd never get one in this aquarium. The real world is too big. What do they look like? I've only seen regular catfish and small tropical ones from the Amazon, white with black spots. These are plain, dark backs, black or brown, rough looking with some spots, but no regular pattern. White bellies, an obscene white like fat. They look almost like tadpoles, baby frogs, because the belly is so big and rounded and the rest of the body in one long slab, much slimmer. And it doesn't look like flesh. It looks like yuck, like whatever makes frog. But it's hundreds of pounds, longer than a person and much thicker, with stubby little front fins like arms that didn't grow, long white tendrils around a big hole of a mouth. It sounds awful. Why is it your favorite? Because they make dinosaurs possible. If you look long enough at a catfish that big and think of it lying around in a shallow, muddy river, you can imagine the huge leg of a dinosaur stepping into that river. You can go back 100 million or 200 million years and touch the world before we existed. Those catfish are leftovers. I want to see one. Well, maybe someday we'll go to Louisiana together. I want to go now. Me too. We could travel and see a lot together. Mexico, maybe, and see manta rays doing backflips.
Really?
Yeah, they leap out of the water there, doing backward somersaults. You wouldn't believe it. Huge manta rays, and you can see 50 of them, or 100, all at one time. The Sea of Cortez. Promise you'll take me there. I will. Now for something darker.
Cherry! Erst war ich verwirrt. Aber dann war mir klar, dass meine Mutter mich rief. Cherry! Ich wurde mit Mühe wach und roch erneut Urin und noch mehr. Den schrecklichen, überwältigenden Gestank von Scheiße hier bei uns im Bett. Ah, japste ich. Ich dachte, ich müsste mich übergeben. Mach mich sauber, Cherry! Die eigene Mutter in ihrer Scheiße sterben zu lassen wie ein Tier. Hör auf damit. Würde ich ja gern. Würde so gern aufhören zu sterben. Glaub mir. Wenn doch nur du stattdessen sterben könntest. Der Krebs ist von dir. Du bist verrückt, schrie ich. Ich war schon aus dem Bett und rannte aus dem Zimmer. Du kommst jetzt her und machst das sauber. Ich öffnete die Haustür und ging in Unterwäsche raus. Immer noch am Schneien, alles bedeckt. Nur Häuserwände sichtbar und schmale Spuren auf der Straße. Die Türme von Verkehrshütchen noch immer orange. Ich schluckte die frische, kalte Luft und meine nackten Füße schmerzten bereits. Ich könnte laufen. Einfach zu Nachbarn laufen und sehen, ob mich jemand aufnahm. Cherry! Ich will das nicht riechen, das ist widerlich! Was hast du gemacht? Meine Haut gespannt, die Wärme gewichen, mein Körper dünn und bleich, rosa angelaufen, bis zu den Füßen hinunter, schien es ein weiter Weg. Unwahrscheinlich, so ein Körper. Die Form und wie zerbrechlich er war, ungeschützt. Ich marschierte ins Bad und umwickelte beide Hände mit Klopapier, ging zu meiner Mutter und schlug die Decke zurück. Sie hatte sich darauf gerollt, sich über den ganzen Rücken geschmiert. Mein Mund öffnete sich im Würgereflex, aber ich hielt es zurück. Ich nahm zwei Handvoll mit meinen Klopapierhandschuhen, wischte, ging damit zum Klo, spülte und wickelte neu. Ich versuchte, direkte Berührung zu vermeiden, doch ich musste ihr zwischen die Beine und da war das Laken im Weg und das Klopapier zu dünn. Nicht so grob, sagte meine Mutter, du tust mir weh. Also versuchte ich sanft, die Unterseite ihrer Schenkel zu wischen, den Po und den Schritt und das Laken und nichts war sauber und der Gestank ließ nicht nach. Feuchttücher, sagte meine Mutter. Feuchttücher und dann Babypuder. Die musst du kaufen, sonst kriegt meine Haut Ausschlag. Ich konnte nicht antworten. Ich war noch immer bemüht, mich nicht zu übergeben, den Mund geschlossen zu halten. Ich schnappte mir ein kleines Händehandtuch, tränkte es mit warmem Wasser und wrang es aus. Damit wischte ich sie ab und sie beschwerte sich. Es tut weh. Verdammt nochmal, Cherry. Du reißt mir die Haut ab. Ich ignorierte sie, wusch das Handtuch im Waschbecken aus, unglaublich eklig, sowas einmal sehen zu müssen. Hatte nicht erwartet, überall an meinen bloßen Händen und kehrte dann zurück, um weiter zu wischen, bis sie sauber war. Ich zog die Ecken des Lakens ab, rollte sie sanft zur Seite und knüllte alles zu einem Ball. Und das 100 Mal, sagte sie. Stell es dir vor, 100 Mal, nicht weniger. Die Scheiße dringt in die Matratze, den Geruch kriegst du nicht weg. Du schrubbst mit Bleiche und Seife und Shampoo und du versuchst es sogar einmal mit Benzin. Ihr habt zwei Betten, zuerst drehst du ihre Matratze einfach um, dann benutzt du beide Seiten von deiner, aber das ist erst der Anfang. Das passiert noch so oft. Wenn du Geld hättest, könntest du ihr Erwachsenenwindeln kaufen, aber du hast kein Geld. Also versuchst du, aus Handtüchern Windeln zu machen. Aber da sind keine Gummis dran. Also quillt seitlich alles raus. Fast immer Durchfall. Ein brauner, stückiger Sapper mit Rot dazwischen, manchmal Blut und der Geruch nach Schwefel. Nicht wie meine Scheiße jetzt. Das ist nichts, das ist gesund. Aber wenn man krank ist, dieser Schwefelgeruch, der Geruch nach Schießpulver und verfaulten Eiern, dieser Geruch ist überall. Und genau das dringt in die Matratze, der Geruch von Krankheit und Tod.
Es tut mir leid, sagte ich. Du sollst nur verstehen, ich habe Jahre in diesem Gestank geschlafen, aber mein Bett hätte davon verschont bleiben müssen. Ich hätte geborgen sein müssen. Genau dafür hat er nicht gesorgt, dass ich geborgen bin. Ich weiß nicht, wie ich es noch klarer machen soll. Ich verstehe es. Und er hätte da sein müssen. Er hätte nicht weggehen dürfen. Gut, Caitlin, gut. Es gibt nichts, womit er das wieder gut machen kann. Ja, ganz recht. Du hast etwas durchgemacht, das niemand durchmachen sollte. Genau. Und du hast alles verloren und es kann nicht ersetzt werden. Und dein Leben wird nie, wie es hätte sein sollen. Meine Mutter setzte sich auf. Caitlin, ich bin stolz auf dich. Das ist gut. Und sie starb ohne ihren Mann. Er hat ein Verbrechen begangen. Ja. Und er kann es ihr nie wettmachen, weil sie nicht mehr da ist. Genau. Er ist ein Monster. Es ist unverzeihlich. Er sollte gehasst werden. Er sollte nichts haben und er sollte alleine sterben. Caitlin, ja? Meine Mutter sah aufgeregt aus, als hätten wir eine Entdeckung gemacht. Als brächen wir zu einem Abenteuer auf. Aber er ist noch immer mein Großvater. Meine Mutter sackte aufs Kissen zurück. Ich stand da und wartete, aber sie sagte nichts. Willst du mich nicht anschreien? Fragte ich. Graues Tageslicht im Zimmer. Der Rücken meiner Mutter fast die gleiche Farbe wie die weiße Matratze in ihrem Bett vor 19 Jahren, als sie ich war. Ich wartete. Die Uhr zeigte 1. Ich mache uns Mittag, sagte ich. Ich stopfte die Laken zu den anderen in die Waschmaschine, drehte alle Einstellungen auf die höchste Stufe und kippte zum Waschmittel noch Bleiche hinzu. Das war eine Scheißwäsche. Ich würde bestimmt mehrere Durchgänge machen müssen. Ich füllte einen Eimer mit Wasser und Bleichmittel, nahm ein neues Händehandtuch und wischte den Fleck auf der Matratze, während meine Mutter schwieg. Ich verzichtete auf den Schnuppertest, als ich durch war. Und ich konnte meine Mutter riechen. Sie war noch nicht ganz sauber. Ich lasse dir ein Bad ein. Keine Antwort. Aber ich ging zur Wanne und sorgte dafür, dass das Wasser die richtige Temperatur hatte. Dann schüttete ich etwas Shampoo hinein. In der Küche suchte ich noch etwas, das schnell ging, und fand Dosen mit Chili. Ich kam gegen sie an. Ich wusste, dass ich stark genug war. Ich würde bis Montagmorgen durchhalten. Ich machte beide Dosen auf, kippte den Inhalt in einen Topf und stellte ihn auf kleine Flamme. Ich sah nach ihr, aber sie hatte sich nicht geregt. Augen offen, kein Schlaf, aber auch keine Reaktion. Als das Bad fertig war, rollte ich sie herum, sodass sie mitten auf die nackte Matratze blickte, und brachte mich in Stellung, um sie von hinten hochzuziehen. Nach einem knappen Tag hatten wir bereits unsere festen Routen hin und her. 1000 Tage erschienen tatsächlich erschreckend. Ich wollte nicht wissen, wie ihr Leben damals ausgesehen hatte. Ich setzte sie in die Wanne, richtete ihr die schlaffen Beine und Arme und den Kopf, und sie starrte ins Wasser, sah aber nicht aus, als würde sie umkippen. Als das Chili warm war, brachte ich ihr eine Schüssel. Sie hob nicht die Arme. Also fütterte ich sie Löffel für Löffel, und sie bewegte den Mund gerade weit genug zum Öffnen und Kauen, ein halbwegs zum Leben erweckter Zombie. Normalerweise wäre sie jetzt bei der Arbeit, inmitten von Schnee und Lichtern, ein Außenposten klirrenden Metalls und kreischender Dieselmotoren, die das ganze Jahr über Tag und Nacht liefen. Ein Ort, an dem sie nicht mehr sie selbst war, sondern nur noch ein Körper, der Aufgaben erfüllte, eine Art Roboter, der wie ein Mensch aussah. Aber heute war sie das Gegenteil. Außen tot und irgendwo verloren in etwas, das nur sie selbst sein konnte, in einer Erinnerung. Als ihre Schüssel leer war, ging ich zum Essen in die Küche. Ich versuchte, meine Großmutter zu sehen. Wir hatten keine Fotos. Meine Mutter hatte alles ausgelöscht. Die Stille im Haus, tagelang kein Wort. Ich sah sie älter vor mir. Ich konnte sie nicht im Alter meiner Mutter sehen. Faltiges Gesicht. Und ich konnte sie nicht grausam machen. nur traurig. Da lächelte sie und sagte, es tue ihr leid, dass sie gestorben sei, dass sie gegangen sei und die Zukunft nicht miterlebe. All die Verluste täten ihr leid. Das war die einzige Großmutter, die ich mir vorstellen konnte, trauernd und noch immer voller Liebe.
Just another fish scene from earlier in the book. I ran to my grandfather again, ran until my legs ached in the cold. My lungs ached in the cold, and my legs felt brittle, made of glass. It was snowing still, a layer now half a foot thick and made of nothing, my feet sinking through as if the snow were only air. The city disappearing, all edges softened, the sky the same as the land. Only streetlights and windows remained, and the dark tracks cars made in the road. I had to walk to catch my breath, heart pounding and skin slick with sweat under my coat. I didn't want a secret life hidden from my mother. I couldn't imagine living that way. There was no telling where the sun might be. The faint light, an emanation that came from everywhere at once. The sea vanished. This road shortened at both ends, and the sky close enough to touch. The sound of my own breath. Do I have enough time, by the way, for... Like, how much time is there? I don't want to go over. I don't have a watch or anything. How are we doing?
Yes.
I can...
15 minutes.
Oh, great. Plenty of time. Okay. Sorry. Yeah. Don't want to break the rules. All this annoying... Okay. Okay. So, okay. So, I ran again, but it seemed to take forever to reach the aquarium. Inside felt hot, and I stripped off my coat. I found him at the largest tank, just as a school of mackerel came at us with their mouths hung open, straining for plankton. Here's the mackerel. You can see. Look, my grandfather said, you can see right through their mouths to the water behind. Their mouths go nowhere. I had never noticed that before. The food would never reach their stomachs. They'd be forever hungry, always eating and finding nothing. That's wrong, I said. I don't understand it, he said. Where does it connect? What I saw was every part of a fish wandering the oceans on its own. One of these gaping mouths straining through endless water with no body attached. A tail like a boomerang flinging itself through blue empty space. An eye floating alone. What if everything was unfinished? What if everything was made incomplete? They're alive, my grandfather said, and they're fast swimmers, so obviously it all works out somehow, but I don't see how. And what are plankton, really? They seem made up, like fairy tale. Some huge whale skimming through nothing with an open mouth and ending up fed. I think it's not finished, I said. I think none of it is finished. What do you mean? I felt overwhelmed. I don't know, I said. I think I see what you mean, he said. We think the world is done, that this is the way it is, but it's really still making itself. In a million years, the mackerel will have some balloon opening to its stomach to match that head. That's not what I mean, I said. What do you mean? That we're not put together yet. Parts are missing. So the first version isn't done? Not that there will be other versions, but even the first one isn't yet complete? Yeah. Huh, I understand that. But I don't think it's true, Caitlin. I think we're okay. I think we're complete. I mean, our lives are all screwed up, but I think we have everything we need. The mackerel were far away now, at the other end of the tank, pale shadows gathering, tricks of light, no more than dust motes in air. The sea a great blindness, too thick, shapes coming into view only up close. No warning. Cod in close now, low against the rocks and weeds, fattened and slow, yellow-brown and aimless, dull eyes. A kind of saltwater catfish, waiting only to be eaten. The flat, rounded plates of their heads, armor, thick, sad lips, one white tendril for finding food and sand. Perhaps they were complete, but for what purpose? What's that? My grandfather asked. Cod. Dinner. I didn't know they looked like that. They're so yellow, they make the water around them look yellow. I never would have noticed them if you hadn't been looking. I looked up again to where the mackerel were coming around, bright silver heads gasping open, and they did make the water itself brighter, bluer, just like he said. You're right, the cod make the water look muddy and yellow. The mackerel were so fast, kinks of light with black racing stripes, turned and gone. Most of the fish here we don't even see, my grandfather said. Someone visits the aquarium. They look at the sharks, see the king crab, point at the brightest colors, But most of the fish go unnoticed, anything drab or brown, anything slow. That's true, I said. I've never seen anyone look at the cod for this long. And the cod will be here forever. The mackerel look like they're trying to escape, like they're looking for a way out. They'll probably find it, but the cod don't care. They're willing to believe this aquarium is the whole world. They're going to have lunch or be served for lunch, and it's all the same. I feel sorry for the cod, I said. Me too. They just look sad. I don't think I can keep looking at them. We have to move on to something else. I know where we can go, I said. Just upstairs. This same tank, but the highest part, all open water. The Mola Mola. Have you seen him? Here's the Mola Mola, by the way. I didn't know there was an upstairs. I was so excited, I felt like jumping up and down. I could show my grandfather something new. Let's hurry then, he said. I'm dying to see. We walked up a narrow, dark ramp with round portholes, like a submarine. Don't look, I said. You have to close your eyes until I say to open them. I took my grandfather by the hand and led him up to the small room that looked out on a deep and endless blue. No rock formations, no seaweed, no cod or other bottom fish, and even the mackerel and albacore and sharks made only brief visits on their rounds. But the Mola Mola loved to lie flat on the surface, open to the sky, one eye looking upward. And then he'd submerge just below and swim all along the edge of the tank in his unlikely, twisting way. My grandfather kept his eyes closed patiently, and I waited until the fish was right in front of us. Open, I said. Oh, he said. Oh, my God. It's the man on the moon. And suddenly I could see it, a crescent moon in white, and his face looking upward. That mouth, he said, and the white eye, not his real eye in darkness, but that small white one just ahead forms another face. His real eye looks afraid, but with that other eye, he's seeing God, looking into the heavens in rapture. The Mola Mola turned and twisted away, the dark side of the moon, all we could see now, dark craters and canyons fading into the deeper blue on great fins we weren't normally allowed to witness, what propels each planet and moon. Caitlin, he said, that was nothing less than a vision. Thank you. He pulled me close against his side, and we watched the shadow form circling, waited for its orbit to come close again. Thank you.
Do we do questions?
I don't know.
Thanks. Do we do questions or no? Okay.
What?
Can ask questions later during signing of the bar, or if there's a question now.
Questions. Yep.
Why did you choose Seattle?
When I went to Seattle, the book is set in 1994, I think. I don't remember her age or the year. I think it's 1994. I went there that year, and someone who had done all the descriptions on each tank of the fish was a poet. It was amazing. The descriptions weren't about fish. They were about human life and human behavior. And that stuck with me, how beautiful that was. Like, I don't know who did it, but really amazing. Every time I'd read one of those, it made me think about some aspect of human life. So it was because of that. So everything in the book is faithful to Seattle, including the house. Like, you can zoom in on Google and see the house and everything. But the inside of the aquarium has been completely changed. It's like the one in San Rochelle in France and the Georgia Aquarium in the U.S., and its other aquariums combined. But the rest of the city is the same, and it was their writing that inspired me. Yeah.
Does he know?
He or she? I don't know. I've said it in interviews, but, I mean, no one cares. I don't know. But, yeah, that person should have been recognized. I mean, they were really brilliant. I mean, I thought their descriptions were much better than my book. I wish I could collect them and find them, and we could just paste that in the first half, and you wouldn't have to read the second half if you didn't want. But I don't know. I've gone back since, and they changed it. So, very sad. Win some, lose some. All right, well, thank you. If there's another question I can answer, otherwise we can book sign and drink and frolic. Okay. Well, thank you very much. Thank you all for coming, and thanks again for having me at the festival.
Thank you.